Glaube, der das Leben fördert. Manche von uns haben ja den christlichen Glauben, so auch ich, als eine Form, als eine Frömmigkeitsform kennengelernt, die eben mehr Angst produziert, als dass sie Angst nimmt. Damals redete man noch von sogenannten Angstbekehrungen. Man bekehrte sich, damit man nicht in die Hölle kam und dem ewigen Gericht Gottes anheimfiel. Damit hat man aber einen Akzent gesetzt, der dem christlichen Glauben völlig fern liegt. Deswegen habe ich auch keinen Predigttext heute Morgen, den ich Ihnen vorlese, sondern ich habe 5 Punkte und dazu jeweils immer auch einen Bibelvers. Der erste Punkt heißt: Glaube überwindet Lebensangst. Ein Glaube, der Lebensangst nicht überwindet, ist nicht zu gebrauchen. Der hilft uns nicht. Der hilft uns nicht in unserem Leben und hilft uns auch nicht in unserem Sterben. Dazu an dieser Stelle aus 1. Johannes 4. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Der Glaube ist eine Liebesbeziehung zwischen Gott und uns und da hat die Angst keinen Platz. Die Angst findet dort keinen Platz. Und wo sie sich einnistet, ist Gefahr im Vollzug. Das wird deutlich schon in den ersten Begegnungen, die wir im Alten Testament zwischen Gott und Mensch nachlesen können, manchmal durch Engel vermittelt, kommt immer wieder diese Formulierung: Fürchte dich nicht. Immer dann, wenn Gott in das Leben eines Menschen oder des Volkes hineintritt, gibt es diese Anfangsformulierung, eine feste Formel im Hebräischen: Al-Tira, fürchte dich nicht. Das war das erste und wichtigste Anliegen Gottes, immer wenn er mit uns Menschen zu tun hat und sich auf uns einlässt, dass er uns Angst nimmt. Fürchte dich nicht. Selbst in der Weihnachtsbotschaft, die Engel versammelt da am Himmel singen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Kommt dieses "fürchtet euch nicht" immer auch am Anfang. Und das macht deutlich, das Wesen des christlichen Glaubens besteht darin, dass er Angst reduziert und Angst überwindet und nicht noch fördert. Manche Verkündigungen in früheren Zeiten verwies sehr stark darauf, dass der Mensch sich bekehren muss, weil er sonst in die Hölle kommt. Man hat auch mit den Höllenqualen gedroht und dadurch völlig verfehlt die Absicht und den Stil der Verkündigung Jesu. Er sagt ja nicht: Tut Buße, kehrt um, die Hölle ist nahe gekommen oder das Gericht Gottes steht vor der Tür. Sondern er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, denn es gibt für euch eine Lebensmöglichkeit in Liebe, in dem Reich der Liebe. Ihr könnt Teilhaber werden, Bürger im Reich der Liebe. Und das ist besser für euch, als wenn ihr einfach so weitermacht wie bisher. Manche Frömmigkeit, auch freie evangelische Couleur, wurde dadurch bestimmt, dass man sich bemüht, als glaubender Christ natürlich Sünde zu vermeiden. Man hat sich deswegen, so kenne ich das noch von Jugendbeinen an, immer mehr mit der Sünde beschäftigt, die man vermeiden soll, als mit dem liebenden Vater im Himmel, der einem trotzdem liebt, wenn man auch gesündigt hat. Das wusste man zwar, aber im Vordergrund stand doch oft mehr: Ich muss als Christ auf jeden Fall weniger sünden als andere und mein Bemühen richtet sich darauf, immer weniger zu sündigen, am besten gar nicht mehr. Und so entsteht eine Schieflage, dass Glaube dadurch definiert wird, Sünde zu vermeiden. Und wir können das ja nicht. Wir werden als Sünder geboren und werden auch als Sünder sterben. Aus dieser Nummer, Sünder sein, kommen wir nicht heraus. Mir hat das damals als Jugendlicher und später auch am Anfang des Theologiestudiums immer wieder gestört und auch geärgert, dass man das christliche Menschenbild dadurch definiert, dass man sagt, der Mensch ist Sünder. Und ich komme dann auf diese Welt, werde in einen Zustand des Sünderseins hineingeboren und bin dann mit der Aufgabe belastet, irgendwie mich zu bekehren, damit die Sünde nicht das ganze Leben verdirbt. Und ich kann ja nichts dafür. Weder wurde ich gefragt, ob ich geboren wurde, noch wurde ich gefragt, willst du überhaupt Sünder sein oder nicht? Sondern es war klar, das ist aus, so komme ich auf die Welt. Und nun hängt mein Schicksal daran, ob ich bekehrt werde oder nicht, ob ich zum Glauben finde oder nicht. Und so wurde dieses zum Glauben finden sehr schnell als eine menschliche Leistung, die ich zu verbringen habe, definiert. Da bin ich schon beim zweiten Satz, beim zweiten Punkt: Versöhnung. Erst später habe ich entdeckt, dass genauso grundsätzlich natürlich, wie wir als Sünder geboren werden, werden wir aber als versöhnte Sünder geboren. Denn es heißt, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 2. Korinther 5, Vers 19. Ich werde genauso ungefragt in einen Zustand des Versöhntseins mit Gott hineingeboren. Kann ja auch nichts dafür. Sondern ist so passiert, passiert so. Bei unserer Geburt sind wir schon mit Gott versöhnt. Weil es heißt, Gott versöhnte die Welt. Und da gehöre ich ja dazu. Sobald ich auf die Welt komme, bin ich ja Teil dieser Welt und versöhnte die Welt, also die Menschen. Also auch mich als Frischgeborener bin ich schon mit Gott versöhnt. Wunderbar. Da komme ich auch nicht raus aus diesem Zustand. Bis zum Lebensende bin ich ein mit Gott versöhnter Mensch. Nun fragen Sie sich, welche Rolle spielt dann jetzt der Glaube? Das geschieht ja alles sozusagen ohne mein Zutun. Finde ich so vor. Ist die Grundverfassung meines Lebens Sünder sein und versöhnter zu sein? Ich habe etwas von dieser Versöhnung, wenn ich Gott das glaube. Wenn ich ihm das glaube, dass ich mit ihm versöhnt bin, dass wir keinen Stress miteinander haben, sondern dass Frieden zwischen uns ist. Wenn ich ihm glaube, dass er mich liebt, trotz der Sünde, die ja immer wieder vorkommt, von der Paulus ja extra schreibt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Die Gnade gewinnt immer. So. Das ist der Glaube. Oder darin besteht der Inhalt des Glaubens, dass ich Gott seine Liebe zu mir glaube. Dass ich ihm wirklich abnehme, ja, tatsächlich. Ich bin mit dir versöhnt. Habe einen Vater im Himmel. Alles gut. Wenn Sie das noch nicht entdeckt haben oder noch nicht angefangen haben zu glauben, dann wäre es längst Zeit. Versöhnung ist die Mitte des Evangeliums. Versöhnung beschreibt den Frieden mit Gott. Nun ist diese Versöhnung, die ich mit Gott erlebe, eine Kraft in meinem Leben, die mich auch verändert, die mir zumindest die Möglichkeit gibt und die Energie, hoffentlich auch die Motivation und den Willen, mich mit meinem Leben zu versöhnen. So wie Gott Frieden mit der Welt, also mit mir gemacht hat, kann ich Frieden mit meinen Lebensbedingungen schließen. Mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Mich Frieden machen mit meinen materiellen Bedingungen und mich nicht ständig darüber aufregen, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr Geld sein sollte oder mehr Urlaub oder dass ich doch vielleicht gesünder sein sollte, sondern ich schließe Frieden mit den Lebensbedingungen, unter denen ich lebe. Und diejenigen unter uns, die älter sind und auf das Leben zurückgucken, sind in der Herausforderung als Glaubende, als Christen, sich mit dem Leben, das fast vorbei ist, zu versöhnen und Frieden zu schließen mit dem, was gelungen ist und Frieden zu schließen mit dem, was auch nicht gelungen ist. Und nicht sich ständig die Fehler vorzuwerfen, die ich mit 20 oder 30 oder 40 oder 50 gemacht habe, dass ich mit 80 immer noch mir Vorhaltungen mache, das hätte damals nicht passieren dürfen. Sondern ich schließe Frieden mit dem Leben, wie es nun einmal geworden ist und gewesen ist, mit mir selbst und mit anderen. Ja, sogar mit meinem eigenen Körper. Das ist ja auch eine Lebensbedingung. Das war der zweite Punkt. Glaube, der das Leben fördert, heißt Leben in Versöhnung und um Versöhnung sich zu bemühen. Das dritte, liebende Grundhaltung zum Mitmenschen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der leuchtet irgendwie durch alle Teile der Bibel hindurch. Matthäus 7 heißt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten, so eine Mini-Dogmatik. Alles, was die Leute, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Oder eine Mini-Ethik, müsste man eigentlich sagen. Und es macht deutlich, gesunder Glaube hat diese liebende Grundhaltung zum Mitmenschen installiert. Natürlich kennen wir auch das Phänomen von Sympathie und Antipathie. Das heißt, im Kontext dieses Punktes, es fällt uns bei den einen leichter, sie zu lieben, bei den anderen ein bisschen schwerer. Aber Liebe gilt ihnen allen, und das heißt die Achtung und die Respekt und die Wertschätzung. Empathie, also das Gefühl, was macht das mit dem anderen, wenn ich so und so mit ihm umgehe, ist eine Grundhaltung christlicher Lebensführung. Wir kennen ja dieses Wort Gnade. Ich habe es heute Morgen auch schon mal benutzt. Wir sind ja begnadigte Sünder, also von Gott begnadigte Menschen. Nicht nur wir, die wir hier versammelt sind, sondern da gehören ja alle dazu. Auf dem Umweg über das Französische haben wir das Wort Gnade auch nochmal alltagstauglich kennengelernt, nämlich als Scham. Charis, griechisches Wort, Scham. Als Christen steht es uns gut an, dass wir charmant sind. Charmant mit den Menschen umgehen. Charmant den Menschen begegnen, ihnen mit Scham begegnen. Charmante Menschen werden. Das steht uns Christen gut an. Das wäre genau das, was uns Christen auch sozusagen kleidet in der Gesellschaft, in der wir leben. Dass wir als solche gelten, die charmant sind, freundlich sind, empathisch. Das Wohl des anderen mit Bedenken im Blick haben. Eine liebende Grundhaltung zum Mitmenschen. Da ist erfahrungsgemäß immer noch ganz viel Luft nach oben. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Gott fertigt uns ja tagtäglich ein Stück weiter an für seine Ewigkeit. Wir müssen auch nicht vollkommen werden, brauchen wir auch nicht, das ist er ja schon. Aber wir können wachsen in dieser Fähigkeit zu lieben, bleibe mal bei diesem Wort, weiterhin charmant durch unseren Alltag zu gehen. Und die Menschen werden das merken, werden das registrieren und sie sehen, oh ja, das ist ein gläubiger Mensch, der geht zur Gemeinde, wenn sie das damit in Verbindung bringen, dass wir eine liebende Grundhaltung zum Mitmenschen haben. Nächster Punkt. Viertens, verbindliche Gemeinschaft. Da heißt es ganz am Anfang, als die Gemeinde, die christliche Gemeinde noch sehr, sehr jung war, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Da kommt dieses Nota Ecclesia, so nennen die Theologen diese vier Punkte, Grundpfeiler der Gemeinde, da kommt Gemeinschaft drin vor. Und das ist nicht so eine Kuschelei. Das ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern im ursprünglichen Sinne heißt es geben und nehmen. Der eine bekommt was und man dient den anderen. Man gibt etwas und bekommt etwas. Also eigentlich eine Sozialökonomie, Koinonia, der Begriff dort. Und es bedeutet, dass ich an der Beziehung zum anderen festhalte und mich ihm nicht verweigere. Und wo das passiert, da entstehen Konflikte in Gemeinde. Erfahrungsgemäß, wenn Konflikte entstehen in einer Gruppe, in der Gemeinde oder im Leitungskreis, ja ganz schlimm, dann glauben wir, der Heilige Geist würde sich allmählich verabschieden und es ist der Tod im Topf. Wenn Konflikte aufkommen, kann ja nicht richtig sein. Aber Konflikte sind Wachstumsimpulse. Sie kennen das wahrscheinlich diejenigen unter Ihnen, die verheiratet sind. Wenn eine Ehe gut läuft, dann gibt es da Konflikte. Gibt es Reibungspunkte. Im Konflikt muss ich meine Position, meine Gedanken genauer formulieren, präzisieren, sagen, worum es geht, worum es mir geht. Ich muss meinen Standpunkt vertreten und formulieren, Position beziehen. Und dadurch, interessanterweise, lernen wir einander ja besser kennen. Wenn wir das auf den Punkt bringen, klar formulieren, mir geht es da und da und darum. Das ist mir wichtig. Also kenne ich das aus meiner 32-jährigen Ehe. Wir haben das immer genossen, wenn mal Konflikte kamen. Kam natürlich auch. Manchmal wird es, wenn man sich besser kennt, auch ein bisschen weniger, aber es kommt immer wieder vor. Und soll auch vorkommen, es sind Anlässe, einander besser kennenzulernen. Ach so, so siehst du das. Ich habe gar nicht bedacht. In der Gemeinde haben wir auch eine Liebesbeziehung der Geschwisterlichkeit. Und es ist gut, wenn Konflikte entstehen, weil sie festigen, wenn sie gut gelöst werden, muss man dazu sagen, wenn sie gut gelöst werden, festigen sie die Beziehung. Das ist nicht immer gelungen. Das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrer Gemeindegeschichte, dass das nicht immer gelingt. Das ist auch in der Ehe so, gelingt ja auch nicht immer. Es gibt ja auch Scheitern. Aber der Punkt ist, dass diese Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern ausgesprochen und angesprochen werden. Dann entsteht nämlich Wachstum. Das fördert unser Leben. Verbindliche Gemeinschaft, hineinzugehen in die Auseinandersetzung und sie nicht zu vermeiden. Vermeidung bedeutet an dieser Stelle Verlust. Verlust von Gemeinschaft, Verlust von Leben, Verlust von Lebensqualität und Verlust von geistlichem Wachstum. Denn der geschieht ja nicht nur durch Gottesdienstbesuch, Bibellesen und Gutes tun im Auftrag Gottes, so Diakonie, sondern geistliches Wachstum geschieht an der Reibungsfläche unter uns. Wenn wir es miteinander nicht einfach haben, sondern schwer haben. Daran wächst die Stärke. Das ist zumindest meine Erfahrung aus vielen Jahren Hauskreisarbeit. So ein Teil der Gemeinde als Mitglied, dann auch vielfach als Leiter. Die wichtigen geistlichen Impulse bekam ich immer an dieser Stelle, wenn die anderen so ganz anders dachten als ich und wenn sie mich herausforderten, hinterfragten. Manchmal kam es auch zu Verletzungen, auch das ist heilsam, stärkt die Gemeinschaft, wenn man sich dann wieder verzeiht. Wichtige Wachstumsimpulse durch das Festhalten an verbindlicher Gemeinschaft. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt, Pflege der Schöpfung. Zitat aus dem Alten Testament und Gott, 1. Mose 2, 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das ist übrigens der zweite Auftrag, den wir bekommen haben als Menschheit. Nämlich, der erste, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde, 1. Mose 1. Und das ist 1. Mose 2. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das ist dieser Gedanke der Ökologie, des Umweltschutzes, der Pflege der Natur, ist in der Tradition freievangelischer Frömmigkeit nicht so stark verankert. Er steht aber da. Und zu einem gesunden Glauben gehört auch die Pflege der Schöpfung, weil wir Gott dadurch ehren, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, durch die Natur sorgsam umgehen. Übrigens fängt das ja bei uns selber schon an, denn wir sind ja auch ein Teil der Natur. Unser Körper ist die Natur, die wir selber sind. Zu einem gesunden evangelischen Glauben gehört, dass ich mit mir selber achtsam, mit meinem Körper selber achtsam und sorgsam umgehe. Die Frauen, so statistisch gemäß, gehen ja öfter zum Arzt als die Männer, haben das vielleicht ein bisschen besser drauf. Trotzdem gilt das für uns alle. Aber nicht nur unseren eigenen Körper. Man muss nicht die schrecklichen Bilder sehen, wie der Plastikmüll unserer Zivilisation die Weltmeere verdirbt und wir eines Tages auch Teilchen davon wahrscheinlich über Fischernährung selber essen werden. Nachhaltigkeit ist das Stichwort an dieser Stelle, ist keine Erfindung einer Zivilisation, die dabei ist, sich selber zu schädigen, sondern ist eine Erfindung von Gott selbst. Schon als er uns in die Schöpfung ursprünglich hineinsetzte, gab er uns diesen Auftrag mit, die Natur zu schonen. Bewusst und achtsam mit den Ressourcen umzugehen, die wir in der Natur für unsere Lebensgestaltung finden. Oft sind wir da gedankenlos unterwegs. Damit wir nicht gedankenlos unterwegs sind, ist dies noch einmal neu in unser Bewusstsein geschrieben. Achtsamer Umgang mit den Ressourcen der Schöpfung. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich selber kaufe keinen Joghurtbecher mehr. Für diese paar Gramm Joghurt so viel Plastik. Wenn, dann große Packung. Teils auf. Gibt viele, viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu pflegen. Und zwar nicht, weil wir dadurch vielleicht Energie sparen, Kosten sparen, sondern weil wir dadurch unseren Schöpfer ehren, der uns diese Lebensbedingungen gegeben hat. Wenn wir damit nicht achtsam umgehen, verachten wir auch den Geber dieser wunderbaren Gabe. Es ist eine Freude, heute Morgen durch den Herbstwald zu fahren und sich an der Natur zu freuen. Es ist uns zur Freude und zur Lebenserhaltung gegeben. Wir wären dumm und unfromm und würden unseren Glauben verleugnen, wollten wir einfach rücksichtslos so weitermachen und gedankenlos durch die Welt gehen und Energie verbrauchen, wo wir sie einsparen könnten. Umwelt schonen, wo es einfach möglich ist. Glaube, der das Leben fördert, ist ein Glaube, der mindestens mal in diesen 5 Dimensionen wächst. Überwindung von Lebensangst, Versöhnung, liebende Grundhaltung zum Mitmenschen, verbindliche Gemeinschaft und Pflege der Schöpfung. Hier haben Sie ein Mini-Kompendium, eine Zusammenfassung eines gesunden Glaubens. Ich wünsche Ihnen, dass Sie darin weiter Fortschritte machen und viel Freude erleben, denn Gott geht mit Ihnen auf diesem Weg. Amen.